HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute Dorothee Meyer-Karweg, Christoph Schröder und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen heute ein Hörbuch vor aus dem Nachlass von Karl Alfred Löser. Dann geht es um das neue Hörbuch der Erfolgsautorin Judith Herrmann, Wir hätten uns alles gesagt, und um einen Essay von Peter Sloterdijk, der auf einem seiner Vorträge beruht. Im Kinderhörbuch steht ein Mädchen im Mittelpunkt, das mit Bäumen spricht. Wir beginnen mit einem Roman, der eine echte Entdeckung ist, denn er wurde erst nach dem Tod des Autors gefunden und dieser Autor heißt Karl Alfred Löser. Dorothee Meyer-Karweg, erzählen Sie uns doch mehr von ihm.
Ja, Karl Alfred Löser wurde 1909 in Berlin geboren und als Jude musste er dann in der Nazizeit mit 25 Jahren nach Amsterdam fliehen. Dort lebte schon sein älterer Bruder Norbert und der war ein Komponist und Musikkritiker. Und Karl Alfred Löser emigrierte dann mit seiner Frau Helene weiter nach Brasilien und in Sao Paulo arbeitete er bis zu seiner Pensionierung für eine niederländische Bank. Und erst nach seinem Tod im Jahr 1999 entdeckte die Familie seine Schriften. Und der Roman, über den wir heute sprechen, erschien dann 2023 unter dem Titel Requiem bei Klett-Cotta und jetzt als ungekürzte Lesung auch bei DAV. Das ist eine Produktion von NDR Kultur.
Warum hat der Autor den Roman denn nicht veröffentlicht? Weiß man da was drüber?
Ja, wohl deswegen, weil damals auch in Brasilien Juden diffamiert wurden und es war nicht opportun, so bekannt zu machen in der Öffentlichkeit, dass man selber auch Jude ist. Es ist aber umso wunderbarer, dass der Roman jetzt veröffentlicht wurde, denn es ist wirklich ein sehr beeindruckender, sehr gut komponierter und auch sehr spannender Roman über die frühen Jahre des Nationalsozialismus.
Greift Karl Alfred Löser denn darin seine eigenen Erlebnisse in Deutschland auch auf?
Also es ist fiktiv, ein fiktiver Roman, aber natürlich greift er die Atmosphäre dieser Jahre auf, wie er sie selbst erlebt hat und schildert so, was plötzlich möglich wurde, was vorher niemand so gedacht hatte. Und er stellt einen Mann in den Mittelpunkt des Geschehens, der an Karl Alfred Lösers Bruder erinnert und diesen hat er auch sehr verehrt.
Was ist denn das für ein Mann?
Der heißt hier im Roman Erich Krakau und ist ein gefeierter Cellist im Stadttheater einer westfälischen Kleinstadt. Jude ist er. Er ist verheiratet mit einer jungen Frau, die nach damaliger Terminologie eben eine Arierin ist. Und zu Beginn des Romans hat Erich Krakau noch seine Stelle und man will einfach nicht auf ihn verzichten, weil er wirklich sehr, sehr gut ist. Und der Intendant des Stadttheaters steht auch hinter ihm. Aber da gibt es in dieser Kleinstadt einen Bäckersohn, Fritz Eberle. Auch er spielt Cello. Allerdings nur so für den Hausgebrauch. Ansonsten taugt er für wenig, meint der eigene Vater, der Bäckermeister. Und dieser Bäckermeister hat einen Bruder, Arthur, und der leitet die Musikschule am Ort. Nach einem leidlich passablen öffentlichen Vorspiel von Fritz Eberle in der Musikschule ist der Bäckermeister zum ersten Mal stolz auf seinen Sohn. Und hat dann gleich auch eine Idee. Der Sohn soll Musiker werden, am besten gleich am Stadttheater. Und dazu hören wir einen Ausschnitt gelesen von Thomas Sabacher.
Soweit mir bekannt ist, sitzen im städtischen Orchester noch immer Juden. Wozu? Wenn es genug Begabte unter uns gibt. Du hast gute Beziehungen, Arthur. Bist Standartenführer. Dir muss es doch ein leichtes sein, den Fritz anzubringen.
Fritz Onkel Arthur, der Leiter der Musikschule, verspricht sich dann auch einzusetzen, aber er sieht natürlich, dass der Fritz dafür wirklich nicht gut genug spielt und lässt die Sache dann doch lieber im Sande verlaufen. Aber jetzt hat Fritz selbst Feuer gefangen und will ausgerechnet dann den Posten von Erich Krakau ergattern und entwickelt einen regelrechten Hass auch auf Krakau. Als er dann im Wirtshaus den Boulevardjournalisten Wendt kennenlernt, erzählt Fritz ihm von seiner Idee, ans Stadttheater zu kommen.
Warum nehme man nicht erst auf solche Rücksicht, die wie er von Beginn an für die nationale Sache kämpften? Warum beschäftige man lieber Juden? Wendt horchte auf. Juden? Fritz beugte sich weit über den Tisch. Er flüsterte fast: Ich weiß, dass Erich Krakau. Weiter kam er nicht, denn Wendt begann zu lachen. Er lachte so herzlich, wie man es ihm gar nicht zugetraut hätte. »Krakau? Ist Ihnen gar nichts anderes eingefallen? Sie müssen ja verteufelt viel können, wenn Sie es mit dem aufnehmen wollen.« »Darum geht es nicht«, stieß Fritz zwischen den Zähnen hervor. Wendt verschluckte das restliche Lachen. Fritz schien ihm plötzlich interessanter als soeben. Er sah in den glanzlosen Augen den Hass, der ihnen etwas Schimmer verlieh, und ihm kam eine Idee. Er witterte ein Geschäft, und die ganze Sache war so verdreht, dass er nicht übel Lust hatte, sich damit zu beschäftigen. Schließlich schlug sie ja in sein Fach. Vielleicht konnte man sich damit sogar wieder einen Namen machen, indem man eine Lanze brach für die neuen Ideale und die Juden an den Pranger stellte. Er schlug auf den Tisch. »Wenn ich Ihnen dazu verhelfe, was zahlen Sie?«
Tja, und so nimmt das Verhängnis dann seinen Lauf.
Wir haben jetzt hier Thomas Sabacher gehört mit seiner sehr prägnanten Stimme. Wie gefällt er Ihnen insgesamt?
Ja, er kann so eine gewisse Schärfe in seine Stimme legen und das passt in der wörtlichen Rede, wir haben es ja gerade gehört, sehr gut zu den nun Auftrumpfenden, denjenigen, die so Oberwasser bekommen. Aber er kann auch gut in die Rolle derjenigen schlüpfen, die unter dem Nationalsozialismus zu leiden haben. Und hier hören wir nochmal kurz rein in ein Gespräch zwischen dem jüdischen Arzt Dr. Spitzer mit Erich Krakau.
Übrigens dürfen Sie sich nicht wundern, wenn über kurz oder lang ein Kollege statt meiner zur Visite kommt. Der Musiker schreckte zum ersten Mal auf. Ein Kollege? Wie meinen Sie das? Ja, sehen Sie, das ist so eine Frage der Wirklichkeit. Sie werden es kaum verstehen. Er räusperte sich und sprach dann schnell weiter. Ich werde nämlich ins Ausland gehen. Ach, das ist nicht Ihr Ernst. Es gefällt mir hier nicht mehr. Ich brauche Luftveränderung. Jetzt war die Reihe an Krakau, erregt zu werden. Er kreuzte die Hände auf dem Rücken und wippte mit den Füßen. Dabei sprach er ganz leise, und doch spürte man in jedem Wort eine außergewöhnliche Spannung. Unsinn sei das, ganz einfach Unsinn. Was solle denn daraus werden? Wolle er denn alles zurücklassen? Seine Wohnung, seine Praxis? So einfach ginge doch das nicht. Meine Praxis? Fiel ihm Dr. Spitzer ins Wort. Ich habe im Ganzen noch 5 Patienten, allesamt Juden. Soll ich davon existieren?
Ja, also ich finde Thomas Sabacher hier als Interpreten wirklich sehr gut. Also wie er diesen Sarkasmus rüberbringt, gepaart mit Verzweiflung auf der Seite von diesem Dr. Spitzer und auf der anderen Seite dann diese Ungläubigkeit von Erich Krakau.
Wie gefällt Ihnen denn das Hörbuch insgesamt?
Ja, es ist eine wirklich hochspannende, fesselnde und auch natürlich sehr beklemmende Geschichte, in der manche Menschen so ihr Schlechtestes hervorbringen und andere dann aber auch positiv über sich hinauswachsen. Darunter auch Lisa, die Frau von Erich Krakau. Es ist eine wirkliche Entdeckung und psychologisch sehr fein komponiert, dieser Roman. Und es ist interessant zu sehen, dass der Autor kaum eine Figur ganz schwarz zeichnet. Also viele ringen mit sich, bevor sie dann zu der einen oder anderen Seite kippen. Für mich ist es eine wirklich große Entdeckung und eine unbedingte Lese- oder eben auch sehr gern Hörempfehlung. Und Dank hier auch an den NDR, der diese Lesung möglich gemacht hat. Und am Schluss dieser ganzen Lesung gibt es noch ein interessantes Nachwort, auch von Thomas Sabacher vorgetragen, und zwar ein Nachwort des Verlegers und Lektors Peter Graf, der sich immer wieder so auf die Suche nach vergessenen Texten begibt und auch diesen Text der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Und wer Peter Graf selbst mal hören möchte, der findet ein Gespräch mit ihm im Podcast-Angebot von hr2.de.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über das Hörbuch Requiem von Karl Alfred Löser. Gelesen von Thomas Sabacher. Es ist eine MP3-CD, knapp 9,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 25 Euro. Eine Produktion von NDR Kultur und erschienen im Verlag DAV. Und jetzt begrüße ich Christoph Schröder bei mir ins Studio. Er hat uns ein Hörbuch von Judith Herrmann mitgebracht. Judith Herrmann wurde 1970 in Berlin geboren. Sie ist Autorin und Sprecherin, schreibt Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten. Und für ihr Werk wurde sie zahlreich ausgezeichnet. Einige ihrer Erzählungen wurden auch fürs Kino verfilmt. Vor genau 25 Jahren ist der Erzählband Sommerhaus später erschienen. Er hat die damals noch junge Schriftstellerin Judith Herrmann schlagartig berühmt gemacht. Und nun gibt es ein neues Buch und Hörbuch von ihr mit dem Titel Wir hätten uns alles gesagt. Christoph Schröder, womit haben wir es bei diesem Hörbuch zu tun?
Ja, das ist Judith Herrmanns Frankfurter Poetikvorlesung, die sie im Mai 2022 an der Goethe-Universität gehalten hat und die sie nun leicht überarbeitet hat und die als Buch und Hörbuch von ihr selbst eingelesen vorliegt. Judith Herrmann wollte diese Vorlesung eigentlich gar nicht halten. Sie redet nicht gerne über ihr Schreiben und ist dann von ihrem Lektor, heutigen Verlagsleiter Oliver Vogel, überredet worden. Und sie hat sich dann aber auch selbst gesagt, das ist ja auch eine Auszeichnung. Erst wenn du diese Poetikvorlesung gehalten hast, bist du auch Autorin. Und sie hat sich dann während der Pandemiezeit in ihr einsam gelegenes Haus in Friesland, wo sie mittlerweile lebt, zurückgezogen und hat diesen Text aufgeschrieben. Und das merkt man ihm auch an. Das ist ein sehr persönlicher, intimer Text geworden und auch bemerkenswert gute Literatur dazu. Das sind lauter kleine Judith Herrmann-Geschichten, die in diesem Hörbuch stecken.
Jetzt kann man ja von einer Poetikvorlesung erwarten, dass man auch etwas darüber erfährt, wie eine Autorin ganz konkret arbeitet. Löst Judith Herrmann diese Erwartung ein?
Ja und nein, und das auch ganz bewusst. Also sie hat da einige kleine Tricks entwickelt und einige Strategien entwickelt, um sich da auch selbst zu schützen. Vielleicht können wir mal ein Zitat hören.
Jede Geschichte hat ihren ersten Satz. Nicht der Satz, mit dem die Erzählung im Buch beginnt, sondern der Satz, mit dem sie in meinem Kopf beginnt. Manchmal ein Bild oder ein Augenblick, ein Blick auf etwas hin oder von etwas weg. Aber meist ist es ein Satz, den jemand zu jemandem sagt. Ich höre diesen Satz und das Hören ist begleitet von einer nur sekundenlangen, aber eindeutigen und unmittelbar körperlichen Empfindung, ein Erschauern, Vorahnung, eine Gänsehaut. Da ist das Gesagte, ja. Information, Behauptung, Ansicht oder Frage, einige Worte aneinandergereiht, Punkt am Ende oder Fragezeichen oder Gedankenstrich. Und da ist etwas ganz anderes, unterhalb oder außerhalb des Gesagten, ein doppelter Boden, ein Hinweis auf etwas, das ich nicht erkennen, nur erahnen kann.
Ja, wir hören also, sie erzählt über die Lücken, die sie beim Schreiben lässt, über das Wegstreichen, Reduzieren und auch über das Verschweigen. Und die Bedeutung entfaltet sich dann im Kopf der Leserinnen und Leser. Judith Herrmann hat das mal in einem Gespräch kürzlich mit einem Kartenhaus verglichen, das sie baut. Und dann fängt sie an, so viele Karten wie möglich aus diesem Kartenhaus herauszuziehen, ohne dass es zusammenstürzt. Und man begreift auch beim Hören dieses Hörbuchs nach und nach, wie raffiniert der Text dieser Vorlesung ist, denn die Art und Weise, wie sie über ihr Schreiben spricht, funktioniert genau so. Also das Wichtigste bleibt ungesagt, bloß angedeutet, ist aber trotzdem da. Das ist so das Gekonnte an dieser Vorlesung. Wir glauben, Judith Herrmann enträtseln zu können, aber sie führt uns tatsächlich in lauter neue Rätsel hinein.
Sie sagen ja, dass Judith Herrmann Persönliches erzähle. Jetzt ist sie jemand, die eher als öffentlichkeitsscheu gilt, die sich eher distanziert gibt. Da hätte man das ja eigentlich nicht erwartet. Was genau erzählt sie denn von sich?
Ach, ganz viele verschiedene Sachen. Also allein der Anfang dieses Hörbuchs erzählt von einer Begegnung im Späti, spät nachts in Berlin, mit ihrem langjährigen Psychotherapeuten, mit dem sie dann in einer merkwürdigen Bar einen trinken geht. Das ist eine ziemlich lustige Szene, wie überhaupt dieses Buch erstaunlich viele lustige Szenen hat. Und sehr offen wird Judith Herrmann vor allem im zweiten Teil, wo sie erzählt, wie sie in einer dunklen, heruntergekommenen Altbauwohnung in Neukölln mit einem depressiven Vater und dessen Mutter aufgewachsen ist, die auch ein schwieriger Mensch war. Sie erzählt von Freundinnen und Freunden, die aus ihrem Leben verschwunden sind, sei es durch Entzweiung oder durch Tod. Und sie sagt selbst, sie hat über diese Menschen, wenn überhaupt, bislang ganz sanft und verklausuliert gesprochen und geschrieben. Und jetzt kommen sie tatsächlich vor und man kann dann auch Rückschlüsse zu früheren Büchern ziehen, beispielsweise zu einer Geschichte in dem Erzählungsband Letty Park, in dem die Erzählerin ihren psychisch kranken Vater in der Psychiatrie besucht. Jetzt weiß man, das ist tatsächlich ihr eigener Vater. Und man erkennt auch so ein bisschen diese durch und durch melancholische Grundstimmung, die durch alle ihre Texte weht. Und da kann man wirklich sagen, das ist die Stimmung in dieser Altbauwohnung in Neukölln, in der sie aufgewachsen ist. Und es gibt für dieses Unheimliche, das ihre Texte durchzieht, auch ein sehr starkes Symbol in ihrer Kindheit, ein Puppenhaus, das der Vater ihr gebaut hat. Und vielleicht können wir da auch ein Zitat hören.
Dahinter verbarg sich eine zweite Puppenstube, eine Puppenstube der Verstecke. Fall- und Tapetentüren, Schränke, hinter denen Kammern verborgen waren, Wände, die aufschwangen und fensterlose Verliese freigaben. Ich habe meinen Vater nicht gefragt, was er sich dabei gedacht hatte. Ich vermute, er wollte mich darauf hinweisen, dass es Geheimnisse gibt. Räume hinter Räumen. Doppelte Bedeutungen. Ich sollte wissen, dass nichts so war, wie es zu sein schien. Unsere Familie hatte, wie sicher jede Familie, Geheimnisse. Sie hat sie noch. Die Puppenstube war, denke ich heute, ein Exerzierplatz.
Ja, das sind so Motive, die auch im letzten Roman, in dem sehr gefeierten Roman Daheim schon sehr stark vorhanden waren. Falltüren, Kisten, Kästen, die man öffnet oder auch besser nicht öffnet, weil man nie weiß, was sich darin befindet.
Mhm. Judith Herrmann hat ja dieses Hörbuch selbst eingelesen, hat ihren Text also nicht einer anderen Sprecherin anvertraut. War das eine gute Entscheidung?
Ja, unbedingt. Sie hat alle ihre Bücher bislang selbst eingelesen. Das möchte sie auch so haben. Und es zeigt sich auch, wenn man sich reingehört hat, wenn man sich diesen Tonfall erstmal anverwandelt hat, dass das sehr gut zu den auch von Träumen und Visionen aufgeladenen Texten und Passagen und der Atmosphäre dieses Buchs sehr gut passt. Da ist eben keine Schauspielerin am Werk und dadurch bekommt der Text noch mehr Intensität, weil Judith Herrmann auch, wir haben es ja auch gehört, in ihrem Text so etwas Verlorenes, Beschwörendes und auch so ins Ungefähre Sprechendes hat. Das ist nicht hochprofessionell, sondern nur semiprofessionell, aber ungeheuer elaboriert und gut gemacht.
Wir haben am Anfang gesagt, Judith Herrmann hat vor 25 Jahren ihr Debüt veröffentlicht und seitdem hat sie mehrere Romane und Erzählbände geschrieben. Inwiefern ist denn jetzt, wir hätten uns alles gesagt, auch so eine Art Fazit ihres bisherigen Schaffens?
Ja, das ist es auf jeden Fall. Die Autorin selbst zieht gegen Ende dieses Hörbuchs auch ein Resümee. Das können wir uns ja mal anhören.
Also, noch einmal von vorne. Wer bin ich? Woher komme ich? Inwieweit kann ich mich von den Anfängen entfernen? Darf ich sie vergessen oder muss ich sie erst schreiben und darf sie dann vergessen? Habe ich vor über 25 Jahren in Wewelsfleth in die Tastatur eines schon lange verschwundenen Computers getippt? Nicht sicher. Nicht wirklich sicher. Das ist erstaunlich, finde ich heute. Es kommt mir so richtig vor und ich bin das auch jetzt, hier und jetzt. Nicht wirklich sicher.
Ja, also diese Unsicherheit, wie wir hören, über sich selbst und über das Schreiben ist tatsächlich also eine Konstante. Andererseits sagt Judith Herrmann selbst auch, dass sich vor allem ihr Verhältnis zum Empfinden von Glück verändert hat. Das ist sehr schön. Früher war Glück für sie der Augenblick vorher. Heute ist es der Moment danach, in dem man weiß, man hat ihn überlebt. Und wir als Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer dieses Hörbuchs können natürlich auch unser eigenes Fazit ziehen. Und das könnte so ausfallen, wir alle sind mit dieser Autorin gemeinsam erwachsen geworden. Judith Herrmann ist vielleicht etwas weniger hermetisch und auch etwas leichter im Ton geworden, aber sie hat sich ihr Geheimnis bewahrt, auch nach und in diesem Buch. Und mit dem hat sie sehr viel riskiert und ich finde auch sehr viel gewonnen.
Vielen Dank, Christoph Schröder. Wir sprachen über Wir hätten uns alles gesagt von Judith Herrmann, eine Autorinnenlesung, 4 CDs, 4 Stunden, 41 Minuten Hörzeit ganz genau. Eine ungekürzte Lesung ist das zum Preis von 23 € und erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen zu einem Hörbuch von Peter Sloterdijk. Er wurde 1947 geboren, hat in München und Hamburg studiert, Philosophie, Geschichte und Germanistik. Sloterdijk ist emeritierter Professor für Philosophie und Ästhetik der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und arbeitet heute als freier Schriftsteller, beschäftigt sich vor allem mit philosophischen Themen. Sein 1983 erschienenes Buch Kritik der zynischen Vernunft zählt zu den meistverkauften philosophischen Büchern des 20. Jahrhunderts. 1987 schrieb er seinen ersten Roman mit dem Titel Der Zauberbaum. Jetzt ist Dorothee Meyer-Karwig wieder ins Studio gekommen. Wir sprechen heute über einen Essay von Sloterdijk, Die Reue des Prometheus. Dieser Essay fußt auf einem Vortrag, den Sloterdijk 2022 gehalten hat. Dorothee Meyer-Karwick, worum geht es dabei?
Ja, Prometheus heißt ja übersetzt der Vorausdenkende. Und er ist der, der den Menschen das Feuer gebracht hat und gilt deswegen auch als Urheber der menschlichen Zivilisation.
Zivilisation, das klingt ja positiv erstmal.
Ja, aber Sloterdijk beschreibt, wie sich das Positive ins Negative gewendet hat. Also Prometheus heute inzwischen bereuen muss, was er da getan hat. Also das Feuer erlaubte es ja dem Menschen, Nahrung zuzubereiten, aber auch andere Rohmaterialien zu verändern, zu bearbeiten. Und es hat damit wirklich großen Einfluss auf die Arbeit des Menschen. Bei Arbeit sind wir schnell dann auch bei Karl Marx. Und da hören wir mal in den Beginn des Vortrags rein. Axel Vostri ist der Interpret.
In einem denkwürdigen Passus seines Hauptwerkes, Das Kapital von 1867, hat Karl Marx die menschliche Arbeit als einen Prozess zwischen dem Menschen und der Natur definiert. Einen Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff anzueignen.
Ja, und das Feuer hilft dem Menschen bei dieser Aneignung der Natur. Und Sloterdijk beschreibt nun weiter, wie sich im Laufe der Menschheitsgeschichte diese Aneignung in eine Ausbeutung der Natur steigerte. Während der Industrialisierung wurde die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft sukzessive durch Maschinen übernommen und damit auch immer effektiver. Und in dieser Zeit kam dann auch schon das Wort Nachhaltigkeit auf, allerdings nur auf den Wald bezogen.
Das försterliche Grundwort Nachhaltigkeit, 1713 von Hans Karl von Karlowitz in dem Buch Silvicultura Economica geprägt, ist erst seit wenigen Jahren in aller Munde, begleitet von seinem englischen Double Sustainability. Mit ihm wird von den Angehörigen fossilenergetisch basierter Gesellschaften dem alten Forstwissen billiger Lippendienst geleistet, indessen man seine wirkliche Bedeutung weiterhin auf breitester Front ignoriert, dass aus Beständen nur entnommen werden darf, wofür gemäß dem Prinzip der stetigen Erneuerung adäquater Ersatz, försterlich gesprochen, Nachwuchs geleistet wird.
Aber das Wort Nachhaltigkeit galt damals und heute eben auch nicht für den Wald, der unter der Erde liegt, also die Wälder der Urzeit, die als Kohleflöze abgebaut wurden und werden. Die gelten bis heute als Bodenschätze, die demjenigen gehören, unter dessen Land sie liegen. Und sie werden eben gnadenlos ausgebeutet. Sloterdijk beschreibt, wie die Kohle zum Gamechanger wurde.
In Gestalt von Steinkohle und Koks, später auch und seit Beginn des 20. Jahrhunderts stark vermehrt, in der Erscheinungsform des Erdöls, gelangen metamorphe Hölzer und Relikte pflanzlichen Lebens in den Stoffwechsel des Menschen mit der Natur oder, um mit einem glücklichen Ausdruck des Pioniers der ökologischen Geschichtsschreibung Rolf-Peter Sieferle, er lebte von 1949 bis 2016, zu sprechen, der unterirdische Wald, so der Titel seines wichtigen Buches von 1982, der unterirdische Wald der vegetativen Erdgeschichte wird zum Objekt einer hybriden Forstwirtschaft, einer Forstwirtschaft, die ohne Pflanzungen und nachhaltige Waldpflege auskommt. Stattdessen setzt sie durchwegs auf mechanische Extraktionen und diverse Methoden der vertikalen Ausbeutung tiefliegender Vorkommen. Nun werden die versteinerten und verflüssigten Hyperurwälder ungeheurer Vergangenheiten in die historische Zeit zurückgebracht und im industriellen Hier und Jetzt durch unzählige maschinentreibende Feuer aktualisiert. Was wir für die modernen Zivilisationen halten, sind in Wirklichkeit Effekte von Waldbränden, die die heutigen in den Relikten des Erdaltertums entzünden. Die moderne Menschheit ist ein Kollektiv von Brandstiftern, die an die unterirdischen Wälder und Moore Feuer legen.
Der Mensch als Brandstifter, das ist ja eine gute Bestandsaufnahme angesichts der Klimaveränderung, die die Erde immer mehr aufheizt. Bietet Peter Sloterdijk da auch Lösungsmöglichkeiten an?
Ja, erstmal nennt er das Ganze, also die Ausbeutung der Bodenschätze, ein Extraktionsverbrechen. Und er plädiert dann für einen energetischen Pazifismus und dafür, die Bodenschätze zum Weltbodenschatzerbe zu erklären. Das dürfte dann zwar auch noch genutzt werden, aber eben stark reglementiert.
Also Bodenschätze zu Weltbodenschatzerbe zu erklären, das ist doch ein bisschen utopisch, oder?
Ja, das ist so. Aber ein Philosoph hat ja auch die Aufgabe, Ideen zu entwickeln, die andere dann wiederum vielleicht umsetzen können. Die Realität ist in der Tat eine andere. Es wird ja weiter eher so darüber diskutiert, wo noch weitere Kohle-, Gas- und Erdöllagerstätten sein könnten und wie man sie bergen könnte. Also wir befinden uns, so Sloterdijk am Ende des Essays, weiterhin im Zeitalter der Leugnung.
Das ist ja kein gutes Fazit.
Nein.
Wie fällt denn Ihr Fazit aus zu diesem Vortrag?
Also ich finde es erstmal interessant, diese Problematik des Klimawandels mal aus philosophischer Sicht zu hören. Es ist ein sehr dichter Vortrag, also wirklich nicht zum Nebenbeihören. Und ich muss schon sagen, Sloterdijk gibt sich leider jetzt nicht wirklich große Mühe, von sehr vielen Menschen verstanden zu werden. Dadurch wirkt der Essay schon auch ein bisschen etwas, naja, ich sag mal, abgehoben. Axel Vostri jetzt als Interpret hat damit wirklich keine leichte Aufgabe. Er muss diesen Essay gliedern und ihn uns möglichst verständlich darbieten. Und er macht seine Sache, das muss man schon sagen, wirklich gut. Er hat per se eine, wie ich finde, sehr freundliche, zugewandte Stimme. Also er will uns mitnehmen und liest sehr pointiert und gliedert die Sätze so gut wie möglich. Aber es ist keine leichte Kost.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über die Reue des Prometheus von Peter Sloterdijk, gelesen von Axel Vostri. Zwei CDs, 2 Stunden, 17 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 Euro, erschienen bei CC Live. Und wir kommen nun in der Hörbuchzeit zu einem Hörbuch für Kinder, empfohlen für alle ab 6 Jahren. Es ist ein Hörbuch von Natasha Ferrant. Sie arbeitet als Autorin und Literaturscout und lebt mit ihrer Familie in London. Sie ist zum Beispiel die Autorin der Reihe »Die Geschwister Gatsby«. Das neue Buch und Hörbuch von Natasha Ferrant heißt »Das Mädchen, das mit Bäumen sprach«. Dorothee Meyer-Karweg, wer ist dieses Mädchen?
Das Mädchen heißt Olivia und lebt hochherrschaftlich mit Eltern und Bediensteten in einem großen Haus, eher einer Villa, mit einem wunderschönen Park. Diese Olivia ist sehr schüchtern, mag kaum mit anderen sprechen, aber sie hat einen guten Freund. Und zwar die stattliche Eiche mitten im Park auf einer Wiese. Und zu ihr zieht sie sich gerne zurück und erzählt dem Baum von Sorgen und Nöten. Doch eines Tages wird ihre Idylle beim Essen gestört, denn der Vater verkündet, ein neues Sommerhaus bauen zu wollen, und zwar auf der Wiese im Park. Olivia ist erschrocken und nimmt dann allen Mut zusammen, um eine Frage zu stellen. Wir hören da mal rein. Es liest Jodie Alborn.
Wo genau auf der Wiese? Fragte sie. Ihr Vater richtete sich auf seinem Stuhl auf. Da wusste Olivia Bescheid. Sie wusste es einfach. Genau dort, wo meine Eiche steht. Sir Sidney nickte. Das tut mir leid, aber es gibt ja noch so viele andere Bäume. Aber keinen wie meinen, sagte Olivia. Die Eiche ist meine Freundin. Alle starrten sie an, sogar die Bediensteten. Es kam selten genug vor, dass Olivia das Wort ergriff und dann auch noch, um ihrem Vater die Stirn zu bieten. Und Sir Sidney sagte, vermutlich weil auch er so überrascht war, »Na gut, ich muss jetzt gehen. Aber zum Tee werde ich zurück sein. Wenn dir bis dahin etwas einfällt, das noch beeindruckender ist als mein Sommerhaus, dann werde ich die Eiche nicht fällen.« »Versprichst du es?« fragte Olivia. »Ich verspreche es.«
Ja, das ist ja mal eine Ansage, aber Olivia hat nicht viel Zeit, sich was zu überlegen. Bis zur Teezeit. Sie tut dann, was sie immer tut, wenn sie Kummer hat. Sie läuft zu ihrer Eiche und in ihrem Schatten schläft sie dann ein und hört im Traum 7 märchenhafte Geschichten über 7 verschiedene Baumarten. Und da geht es beispielsweise um eine wilde Jagdgesellschaft, die hinter einem kleinen Jungen her ist. Und als der Olivia in die Arme läuft, retten sich beide auf einen großen alten Baum. Doch die Verfolger beginnen dann einfach, den Baum mit einer Axt zu bearbeiten.
Der erste Schlag erklang. Die Eiche bebte. Olivia schrie, aber niemand hörte sie. Ein weiterer Schlag. Als die alte Eiche ächzte, wurden die Stimmen des Waldes lauter. »Versprich es«, flüsterten ihr Knarzen und Rauschen. »Versprich es bei deinem Leben.« »Was denn?«, flüsterte Olivia. »Dass du uns beschützen wirst, wenn die Zeit gekommen ist. Sie werden über dich lachen. Sie werden sagen, du seist noch ein Kind und verstündest das nicht. Aber du musst reden, lauter und immer lauter, bis sie zuhören.« Olivia schluckte. »Ich bin nicht besonders gut darin, mit Menschen zu reden. Du wirst einen Weg finden, gehört zu werden.« Der Holzfäller hob die Axt zum dritten Schlag. »Versprich es«, sangen die Bäume. »Ich verspreche es«, sagte Olivia und war selbst erstaunt, wie fest ihre Stimme klang.
Ja, kaum hat Olivia das ausgesprochen, winden sich die Wurzeln der umstehenden Eichen aus der Erde und greifen die Jagdgesellschaft an und schlagen sie so in die Flucht. Ja, so gibt es viele märchenhafte Geschichten über eine starke alte Linde, über eine Platane, über Buchsbäume, aber auch exotischere Arten wie Tulpenbäume und asiatische Wildapfelbäume. Immer sind Menschen oder auch Bäume in Gefahr und werden dann aber gerettet. Und diese magischen Geschichten sind verbunden mit Reisen zu fernen Kontinenten. Und dazwischen eingestreut liest Johannes Semm, eingebettet in Musik, Interessantes über verschiedene Baumarten.
Linde, lateinisch Tilia. Lindenblüten haben eine heilende Wirkung und werden deshalb oft zur Behandlung von Erkältungskrankheiten oder Fieber eingesetzt. Man stellt aus ihnen zum Beispiel Tees oder Badezusätze her. Also, tut dir der Hals weh? Trink einen Lindenblütentee. Wusstest du, es gibt rund 30 Lindenarten. In der Regel werden sie bis zu 40 Meter, manche von ihnen jedoch noch größer. Linden können sehr alt werden. Einzelne Bäume sogar über 1000 Jahre.
Da lernt man ja sogar eine ganze Menge. Also das klingt nach einer Mischung aus Märchen, aber auch Sachhörbuch.
Ja, so ist es auch. Also die Geschichten aus Olivias Träumen sind natürlich sehr märchenhaft und werden dann auch von Jody Ahlborn sehr behutsam und mitfühlend gelesen. Und Johannes Semm setzt dagegen so einen angenehm, sachlich frischen Akzent bei diesen kurzen Informationen über die einzelnen Baumarten. Und die sind auch so kurz und so verständlich, dass sie eben auch für Sechsjährige gut geeignet sind.
Und dazwischen gibt es ja sogar noch ein bisschen Musik.
Genau, als Trainer, ja.
Kann Olivia denn ihr Versprechen halten und ihren Vater wirklich überzeugen, die Bäume zu schützen?
Nach den 7 Geschichten ist dann die Zeit um. Olivia wacht auf und geht nach Hause. Und dann will ihr Vater von seinem Versprechen dann doch nichts mehr wissen. Aber Olivia hat jetzt gelernt, dass sie ihre Schüchternheit eben auch mal überwinden muss, wenn sie etwas erreichen will. Und sie erzählt dann von diesen Bäumen und kann den Vater und die ganze Familie dann doch so vom Erhalt der Natur überzeugen. Vor allen Dingen von ihrem Lieblingsbaum. Also es ist insgesamt eine Geschichte, die zeigt, dass eben auch Kinder sich schon für den Erhalt der Natur einsetzen können.
Und dass sie über sich hinauswachsen können. Schöne
genau.
Geschichte.
Mhm.
Das Mädchen, das mit Bäumen sprach. Ein Hörbuch von Natasha Ferrand, gelesen von Jody Ahlborn und Johannes Semm. 3 CDs, 3 Stunden Hörzeit zum Preis von 15 € und empfohlen ist es für Kinder ab 6 Jahren. Erschienen im Verlag DAV. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom März. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Für heute verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg, Christoph Schröder und Christiane Hillebrand. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.